Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 2. Dezember 2024, kurz nach 22 Uhr. Die Börsen also allesamt im wohlverdienten Feierabend. Und gestern hatten wir auch den ersten Advent. Das heißt, wir gehen jetzt stark auf Weihnachten zu. Und über die Weihnachtszeit muss ich auch gucken, wie ich den Podcast dann schaffen werde. Letzten Montag musste er auf jeden Fall ausfallen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube zwar, ich hatte es gesagt, aber habe darauf Feedback bekommen, dass das wohl nicht der Fall war. Bin mir jetzt deswegen nicht so ganz sicher. Aber ich war auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt am Main, habe dort mit insgesamt 13 Firmen gesprochen, also den Verantwortlichen, zum Teil CEO, zum Teil CFO, zum Teil auch noch Investor Relations Manager und so weiter. Und da möchte ich gleich auch noch was zu sagen. Da wird es auch, da gab es ja schon eine Zusammenfassung der Gespräche auch im Tax-Service. Aber es wird natürlich auch im Total Return Börsenbrief in der nächsten Ausgabe noch darum gehen. Die wird am wahrscheinlich nächsten Montag oder nächsten Dienstag, also am 9. oder 10. Dezember erscheinen. Ganz einfach, weil ich hier noch ein bisschen mehr Zeit zur Recherche brauche. Aber auch da werde ich die Abonnenten auch noch selbst darüber informieren. Ja, ansonsten gab es zuletzt ein Feedback und aus meiner Sicht ein ziemlich dummes von Steph oder Steve, keine Ahnung. Der hat geschrieben, lieber Sascha, deine ständigen Nörgeleien an der Bundesregierung sind ohne Sinn und Verstand. Deine unverhohlene Sympathie für Trump und Musk ebenfalls. Schade, werden deinen Podcast nicht mehr folgen. Da muss ich sagen, dann ist das so, kann ich gut mit leben. Denn wenn du das nicht auseinanderhalten kannst, zum einen Politik und zum anderen dann Börse und Finanzmärkte und zum anderen, wenn du nicht verstehst, dass natürlich auch die Politik einen großen Einfluss auf die Entwicklung an den Finanzmärkten hat, dann bist du bei mir falsch. Fakt ist, ich werde definitiv jetzt nicht hier zum Mainstream-Podcaster und jetzt hier die Bundesregierung, Olaf Scholz und Co. in den Himmel loben, nur damit ich dich als Podcast-Hörer behalte. Dann such dir andere Podcasts, schau, wie du damit klarkommst und am Ende werden wir dann sehen, wer erfolgreicher ist. Ja, das kurz dazu und damit möchte ich dann auch auf das aktuelle Marktgeschehen eingehen und heute möchte ich da einmal mit den Kryptos beginnen. Denn die haben zuletzt genau das gemacht, was ich schon lange gesagt habe. Eine Dame war es, glaube ich, sogar aus meinem Tax-Service. Die hat gesagt, du hast schon vor 2 Jahren gesagt, wann der große Bitcoin- bzw. Krypto-Bullrun starten wird. Nämlich das Zeitfenster war immer so 6 bis 8, 9 Monate nach dem Bitcoin-Halving-Event. Das Bitcoin-Halving fand bekanntlich am 20. April 2024 statt. Wenn man da 6 Monate draufrechnet, war man am 20. Oktober 2024. Bei 9 Monaten wäre es der 20. Januar nächsten Jahres. Und tatsächlich sind wir jetzt hier mit der Trump-Wahl, das wird den Steve jetzt vielleicht nicht so freuen, durchgestartet. Zunächst beim Bitcoin, der bis knapp an die 100.000 rangelaufen ist. Aus meiner Sicht war es auch gut, dass er die noch nicht im ersten Anlauf genommen hat. Auch da, ich war ja, bevor ich auf dem Eigenkapitalforum war, auch auf der World of Trading und daher gab es viele, die schon mit den 100.000 gerechnet haben. Ich habe gesagt, mir wäre es recht, wenn das nicht passiert. Hatte da auch einige Wetten laufen, dass es nicht passiert. Bis 99.850 etwa hat er es dann geschafft, also war knapp dran. Aber am Ende habe ich die Wetten zum Glück gewonnen und anschließend ging es dann auch nochmal zurück in Richtung 92.000. Mittlerweile stabilisieren wir uns immer so im Bereich 94.000 bis 96.000, was den Bitcoin angeht. Aber es ist auch genau das gekommen, was ich zuvor auch gesagt habe, nämlich wenn der Bitcoin dann Pause macht, wenn er konsolidiert, wenn er vielleicht auch mal ein bisschen zurücksetzt, dann kommen die Altcoins. Natürlich Ethereum, der es mittlerweile teilweise auch schon über $3.700 geschafft hat, aber noch mehr natürlich die Altcoins. Und da muss man natürlich auch so ehrlich sein, wenn man daneben gelegen hat, dem Ripple XRP hätte ich eine solche Performance, wie er jetzt zuletzt hingelegt hat, nicht unbedingt zugetraut. Dafür haben wir aber gerade im Tax-Service auch viele andere Altcoins, beispielsweise hatte ich ja auch in meinem YouTube-Kanal schon vor längerer Zeit positiv besprochen, den Hedera, früher Hedera Hashgraph, HBAR abgekürzt, der jetzt auch zuletzt durch die Decke geschossen ist, Solana ohnehin schon seit längerer Zeit auf dem Weg nach oben, auch wenn der jetzt aktuell auch so ein bisschen Pause macht und auch Avalanche und andere, die wir da haben. Wir haben jetzt 2 Depots, muss man sagen, mittlerweile. Einmal ein Depot, weil es schon lange gibt, wo wir Kryptos direkt handeln, das jetzt kurz vor seinem Allzeithoch wieder ist. Und auf der anderen Seite dann ein recht neu gestartetes Krypto-Derivate-Depot, weil wir ja vor wenigen Monaten eine Marketingaktion mit Bitpanda hatten. Und da wollten wir den Leuten eben auch, die noch kein Konto bei Bitpanda vielleicht eröffnet haben oder die da noch nicht so sich zurechtgefunden haben, die Möglichkeit geben, dort über Anlagezertifikate und anderes dort zu handeln. Deswegen ein Krypto-Derivate-Depot. Und auch das hat jetzt innerhalb kurzer Zeit über 30% zulegen können. Auch hier muss man sagen, es hatte zunächst einen guten Start, war nach kurzer Zeit etwa 10% im Plus. Dann kam nochmal der Rückschlag am Kryptomarkt. Wir waren natürlich nicht voll investiert, aber trotzdem hat das Depot natürlich wieder ein bisschen nach unten gezogen. Und es ist halt auch so, wie es immer in der Vergangenheit auch schon war. Der Tax-Service jetzt aktuell fängt ja wieder langsam an zu boomen. In der Zwischenzeit seinerzeit gab es zwar viele Dankesbekundungen, dass ich damals rechtzeitig vor dem Kryptowinter gewarnt hatte, dass wir auch rechtzeitig beispielsweise Bitcoin, Ether und andere aufgestockt haben, quasi nach der FTX-Pleite damals. Und trotzdem haben sich dann einige im Laufe der Zeit verabschiedet. So etwa 20-25% der Mitglieder haben wir in der Spitze verloren. Das war immer noch besser als beim letzten Mal, muss man sagen. Aber das ist natürlich trotzdem traurig, denn alle die jetzt weg sind, die haben in der Regel jetzt diese Gewinne nicht mehr. Und ja, wie hat heute einer geschrieben, dank dir und weil ich dabei geblieben bin, habe ich jetzt das Abo für die nächsten 350 Jahre bezahlt. Also insofern kann man da nur sagen, ich kann den Service auf jeden Fall jedem empfehlen, aber es nützt natürlich nichts, wenn man da irgendwie 4 Wochen reinschaut. Klar, dann kann man sich mal ein paar Anregungen, ein paar Inhalte holen. Man muss aber schon länger dabei bleiben und wenn man das tut, dann wird man mit mir immer gut fahren. Das war in der Vergangenheit so und das wird auch in Zukunft so sein, weil ich immer versuche, möglichst auf fundamental gute Werte, egal ob das jetzt Aktien oder Kryptos sind, zu achten und die herauszupicken. Natürlich macht man dabei auch mal einen Fehler, beispielsweise sowas wie Wirecard kann auch keiner vorhersehen, wobei ich sagen muss, in dem Fall war ich ja Wirecard Short, aber da kann immer mal was schiefgehen, gerade bei den Kryptos. Generell, wenn man aber breit streut, dann kann auch mal ein Projekt platzen, ein Coin auf Null fallen oder ein Token auf Null fallen und dennoch hat man am Ende eine hervorragende Performance im Portfolio. Ja, wie geht's mit den Kryptos jetzt weiter? Dazu wird es morgen ein YouTube-Video geben, deswegen möchte ich da nicht zu detailliert drauf eingehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir, wie gesagt, aktuell erst am Anfang eines Bullruns stehen. Aber auch im größten Bullrun gibt es immer wieder Rückschläge, das muss man so ganz klar sagen. Und deswegen immer vorsichtig handeln, gerade auch wenn man mit Derivaten vielleicht gehebelt agiert. Gerade was Kryptos angeht, da gab es zuletzt auch schon wieder einige Fragen und da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Denn wenn etwas natürlich über Nacht 30% steigt, dann kann es auch über Nacht mal 20% fallen und ein Hebel 5 würde dann schon einen Totalverlust bedeuten. Und selbst wenn es nur 10% nach unten geht, mit Hebel 5 wäre das trotzdem eine Halbierung. Also da auf jeden Fall vorsichtig sein, aber der Kryptomarkt, wie gesagt, derzeit im Kommen und ich gehe auch davon aus, dass wir da noch relativ am Anfang dieses Bullruns stehen. Hab da ja auch in meinem freien Stream noch was zugeschrieben, kann sich auch jeder mal anschauen und vielleicht auch seine Meinung dazu kundtun. Ja, das soll es zu den Kryptos jetzt aber gewesen sein und damit komme ich noch kurz auf das Eigenkapitalforum zu sprechen. Wie gesagt, mit 13 Firmen habe ich gesprochen. Die größte war der DAX-Konzern Rheinmetall und da muss man natürlich sagen, Rheinmetall sagt, bei ihnen läuft's rund. Der Vorstandschef steht zwar unter Personenschutz, was sicherlich auch nicht gerade schön für ihn ist, wobei man gesagt hat, er selbst hat sich wohl schon dran gewöhnt, seine Familie, das ist eher das Problem. Aber er möchte trotzdem Rheinmetall zu einem ja, der weltgrößten Rüstungskonzerne machen, der also auch mit den Amerikanern wie General Dynamics, wie Raytheon, die ja jetzt anders heißen, RTX und so weiter mithalten kann. Und deswegen in einem ersten Schritt möchte Rheinmetall bis 2027 den Umsatz, das ist ja auch bekannt, auf 20 Milliarden Euro steigern. Aber auf lange Sicht sollen es 50 Milliarden Euro sein und natürlich will man dabei auch weiterhin hoch profitabel sein. Bisher muss man sagen, ist man profitabel und das, obwohl man als der Aldi der Rüstungsbranche gilt, denn man könnte für seine Produkte eigentlich viel höhere Preise verlangen, so hat man es ganz klar kommuniziert, aber man möchte es da auch nicht übertreiben, zumal ja auch viele Regierungen, insbesondere die Bundesregierung, da hat der Steve sie wieder, Kunden sind und dementsprechend möchte man die ja nicht verkraulen, denn auch in der Bundesregierung könne man natürlich Bilanzen lesen und wenn man da zu hohe Gewinne habe, dann könnte natürlich auch jemand auf die Idee kommen, da irgendwie die Gewinne über Steuern abzuschöpfen. Es gab ja auch in dem Energiesektor so eine Übergewinnsteuer, die ja jetzt auch vom Bundesverfassungsgericht als rechtmäßig wohl ausgeurteilt wurde. Also insofern, da ist man auf jeden Fall vorsichtig, aber die Pläne, ja, die sind da und Rheinmetall, das sieht gut aus, hatte ich auch im Total Return Börsenbrief positiv besprochen. Ich denke, dass die Aktie noch großes Aufwärtspotenzial hat. Dann ein anderes Unternehmen, das noch ganz zufrieden sich geäußert hat, profitiert natürlich von der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Das war die Friedrich Vorwerk, wobei man da sagen muss, jetzt aufgrund der zerbrochenen Regierung, man sieht es auch im Aktienkurs, da ist man sich nicht so sicher, ob das in Zukunft dann auch noch so gut sein wird. Von daher die Aktie auch schon etwas unter Druck geraten. Und alle anderen 11 Firmen, mit denen ich gesprochen habe, ob das jetzt Dr. Höhne war, ob das eine Intershop war, ob das eine Aumann war und wie sie alle hießen, Die haben gesagt, es sieht derzeit katastrophal aus und man hat durchaus aber auch Pläne, beispielsweise Dr. Höhnle. Man hat gesagt, in der Vergangenheit war man eher ein Gemischtwarenladen, wo teilweise die linke Hand nicht wusste, was die rechte getan hat. Das hat man jetzt alles schön bereinigt. Man hat auch zum Teil da Verkäufe getätigt von Beteiligungen, ist jetzt da straff durchorganisiert und man will jetzt auch Wachstum wieder anpeilen. Allerdings das Wachstum, so hat man es ganz klar gesagt, kommt nicht aus Europa oder Deutschland, sondern aus Indien in Zukunft, aus Asien, hier insbesondere Indien, so wurde es kommuniziert. Und das ist auch das, was viele gesagt haben. GFT zum Beispiel, GFT Technologies kennt man ja vielleicht, die wollen auch massiv Offshoring betreiben. Man hat ja in Kolumbien Sophos übernommen, die sollen nächstes Jahr zu GFT Colombia werden. Und bei Sophos, da gab es auch noch so ein kleines Anhängsel aus Indien, da arbeiten 30 bis 40 Leute. Das möchte man beides ausbauen. Kolumbien habe nur etwa ein Viertel der Kosten wie hier in Deutschland, Europa und bei Indien sei es etwa ein Viertel bis ein Drittel, also ein Tick höher wie in Kolumbien, aber immer noch sehr günstig. Und dementsprechend ja, versucht man jetzt in Zukunft da, wie gesagt, Offshoring zu betreiben und dadurch auch höhere Margen einzufahren. Und das ist eben das, was viele gesagt haben. Intershop beispielsweise hat sich beschwert, man müsse als kleines Softwareunternehmen, die ja nun wirklich keine großen Industrieprodukte und sowas herstellen und daher keine Umweltbelastung an sich haben, müsse man dennoch jedes Jahr einen Nachhaltigkeitsbericht vorlegen. Und was auch ganz klar kommuniziert wurde, war zum Beispiel das von Aumann, dass man gesagt hat, die Bundesregierung hat oft Hü, dann Hott gesagt, erst Elektroförderung, Elektroautoförderung, dann über Nacht wurde die gestrichen, jetzt überlegt man sie wieder einzuführen und so weiter. Das ist natürlich ein Problem. Und ein zweites Problem, und da hat man so ein bisschen sogar Brüssel, also die EU, in Schutz genommen. Man hat gesagt, Brüssel gibt oftmals Vorgaben, die Bürokratie dann eher verschlimmern. Aber in Deutschland wird das natürlich auch immer besonders strikt umgesetzt. Da werden die Brüsseler Vorgaben nicht nur erfüllt, sondern übererfüllt. Und wie gesagt, Bürokratieabbau und Steuern runter, das sind die ganz klaren Wünsche der deutschen Unternehmen. Im DAX muss man sagen, auch da gab es zuletzt eine Frage, wenn es doch da so schlecht aussieht, warum der DAX dann fast Allzeithoch, fast 20.000 Punkte heute. Ja, ganz einfach, auch dazu habe ich was in meinem freien Stream geschrieben bei Stoxx3. Der DAX ist in erster Linie mal dominiert von SAP, die 15% Gewichtung machen, nachdem die Kappungsgrenze ja von 10 auf 15% angehoben wurde. Dann gibt es noch eine Siemens, eine Deutsche Telekom und die beiden Versicherungen. Und die fünf Aktien zusammen, die haben fast 50% Gewichtung im DAX. Das heißt, wenn die fünf gut laufen, dann kann der ganze andere Rest schlecht laufen. Tatsächlich ist es so, dass alle drei deutschen Autobauer zusammen, also BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen, eine Gewichtung von etwa 7% nur noch haben. Conti als Zulieferer der Autobranche noch dazu ist auch unter 1%, also es ist auch nicht viel mehr. Mit denen auch die Chemiebranche mit Werten wie BASF, Bayer natürlich in der Gewichtung stark gesunken. Und dementsprechend, wie gesagt, wenn die deutschen Autobauer zum Beispiel 2% minus im Schnitt alle drei machen und SAP gewinnt 1%, dann gleicht sich das schon aus. Und dementsprechend erklärt das auch, warum der DAX so gut läuft. Zumal man auch sagen muss, diese fünf Big Five, die den DAX da hauptsächlich dominieren, die sind natürlich auch weltweit tätig. Eine SAP sowieso auch viel in den USA. Eine Siemens generell auch international gut aufgestellt. Eine Deutsche Telekom profitiert von T-Mobile US in den USA. Und die Versicherungskonzerne sind nicht nur auf der einen Seite weltweit natürlich aufgestellt, sondern die profitieren natürlich auch noch von den weltweiten Finanzmärkten, Kapitalmärkten. Allianz hat ja zuletzt zum Beispiel sogar 300 Millionen US-Dollar in eine Anleihe von MicroStrategy investiert und setzt damit indirekt auch so ein bisschen auf den Bitcoin. Ja, das war jetzt sicherlich viel Input, aber es ist leider, wie es ist. Und damit komme ich dann zum aktuellen Marktgeschehen und da heute zum DAX und der, wie gesagt, mit einer sehr erfreulichen Entwicklung, denn er konnte am Ende 307,17 Punkte oder 1,57% zulegen, 19.933,62. Das ist natürlich ein neues Allzeithoch. Es ist auch Schluss auf Tageshöchstkurs, also auch auf Schlusskursbasis ein Allzeithoch. Das ist natürlich sehr, sehr positiv und generell streben wir jetzt der Marke von 20.000 in großen Schritten entgegen. Und ich hatte ja immer gesagt, 20.000, 20.500, die kann der DAX schaffen. Ob er es noch bis Ende diesen Jahres schafft, sei mal dahingestellt. Wobei mittlerweile wäre das ja gar nicht mehr so viel, was er da noch packen müsste. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite heute Porsche Automobil Holding, MTU Aero Engines und Bayer, muss man sagen, Porsche Automobil Holding. Leidet natürlich mit Volkswagen. Volkswagen heute die Warnstreiks, haben natürlich die Aktie belastet. Porsche Automobil Holding insofern aktuell noch etwas kritischer zu sehen, denn die sind auf der einen Seite hoch verschuldet, deswegen auf die Dividenden von Volkswagen auch angewiesen, ähnlich wie vielleicht das Land Niedersachsen, das ja auch Großaktionär bei VW ist. Und wenn jetzt diskutiert wird, dass die Dividende gesenkt werden könnte oder sogar ganz ausfallen könnte bei Volkswagen, dann ist das sicherlich nicht positiv für die Porsche Automobil Holding. Wie gesagt, nicht zu verwechseln mit dem Autobauer Porsche, das ist die Vorzugsaktie der Dr. Ingenieur HC Ferdinand Porsche AG, das ist eine andere Aktie. Und dementsprechend, ja, nicht verwunderlich, dass Porsche Automobil Holding heute verliert. Allerdings 0,23% ist jetzt auch nicht die Welt. Auf der anderen Seite, die Aktie ist ja zuvor schon in Grund und Boden gerammt worden. Dann MTU Aero Engines zuletzt gelaufen wie geschnitten Brot. Da gibt es jetzt mal ein paar Gewinnmitnahmen. Knapp 0,5% ging es nach unten. Das würde ich hier nicht überbewerten. Die Aktie hat in der Vergangenheit teilweise auch gelitten unter Problemen von anderen, weil man ja Flugzeugmotoren liefert und da hatten Zulieferer halt Probleme oder fehlerhafte Bauteile geliefert. Da musste man teilweise so ein bisschen zurückrudern, Rückrufe auch starten und das hat die Aktie zwischenzeitlich auch mal einbrechen lassen, aber seitdem ist sie durchgezogen und generell ist das auch eines der definitiv besseren Unternehmen im DAX. Deswegen, wer diese Aktie hat, der sollte sich dann nicht allzu grämen, nur weil es heute mal 0,5% nach unten geht. Ja, und der Tagesverlierer mal wieder die Aktie von Bayer, minus 0,53%. Für Bayer ist das eigentlich ein durchschnittlicher Handelstag. Die Aktie verliert ja fast immer. Auf der einen Seite muss man sagen, ja, man hat hier großen Mist gebaut mit dieser Monsanto-Übernahme. Das dürfte mittlerweile auch der letzte Begriff haben. Allerdings muss man auch sagen, das ganze Thema ist mittlerweile eigentlich weitestgehend durch und müsste eingepreist sein. Charttechnisch hat die Aktie zuletzt mit dem Rutsch unter 25, unter 24 Euro Verkaufssignale Richtung 20 geliefert. Problem ist jetzt, bei 20 hat sie ja aktuell nicht Halt gemacht. Das heißt, wenn die Bullen jetzt nicht sehr, sehr schnell kontern und sie wieder über 20 springen und das dann auch verteidigen, dann gibt es gleich das nächste Verkaufssignal und dann kann die Aktie auch noch auf 16 stürzen. Unterhalb von 16 wären es dann 12,50 und dann müsste man langsam sogar an 10 Euro denken, wobei aus meiner Sicht die Aktie heute schon zu günstig ist, aber in der Börse wird gerne übertrieben, sowohl nach oben wie aber auch nach unten. Ja, Tagesgewinner, die drei SAP mit einem Plus von 2,7%, hat natürlich den DAX alleine schon massiv nach oben befördert. Dann Münchner Rück, ebenfalls wie gesagt hochgewichtet, ein Plus von 2,9%. Und der beste Titel Adidas, ein Plus von über 3%. Und hier muss man sagen, so konkrete Nachrichten gab es eigentlich nicht, aber gerade SAP beispielsweise zuletzt ein Momentum-Monster gewesen. Münchner Rück zwischenzeitlich auch mal zurückgesetzt, aber jetzt auch wieder in Fahrt gekommen. Ja, greift jetzt auch die alten Allzeithochs an. Und Adidas, da scheint man unter dem neuen Chef wieder in die Spur zu kommen. Die Aktie jetzt in den letzten Wochen teilweise schon gut gelaufen, hat immer mal wieder oben angeklopft, konnte aber aus einer Seitwärtsbewegung, die etwa so zwischen 210 und 240 verlaufen ist, noch nicht charttechnisch ausbrechen. Das hat sie auch heute nicht geschafft mit einem Plus von 3% auf 230,20 Euro. Aber sie ist jetzt wieder eher im oberen Bereich, im oberen Mittelfeld, würde man vielleicht im Sport sagen. Und da muss man mal abwarten. Kann gut sein, dass Adidas über die 240 es bald schafft und damit massive Kaufsignale generiert. Ja, dann weiter zum MDAX und da sieht man das Dilemma der deutschen Wirtschaft, denn obwohl der DAX heute dick im Plus war, der MDAX am Ende mit einem Minus von 17,53 Punkten oder 0,07%. 26.302,94 Punkte. Das ist natürlich eine sehr schwache Leistung und auch charttechnisch muss man sagen, der Index hat es zuletzt wieder einmal nicht geschafft, über die Marke von 27.500 nach oben auszubrechen, ist jetzt schon mehrfach dagegen gelaufen und immer wieder abgeprallt. Und da sieht man eben, die DAX-Konzerne sind halt international sehr, sehr gut aufgestellt. Die MDAX-Konzerne, bestenfalls, wenn man internationalisiert ist, dann europaweit, aber auch in Europa läuft es halt nicht rund. Auch gerade Frankreich hat ja derzeit Probleme in der Regierung. Und dementsprechend sieht es da eben aus. Man muss schon so ganz klar sagen, generell bin ich eigentlich, und das wird den Steve jetzt vielleicht freuen oder auch nicht, ein Freund der EU, denn man arbeitet ja besser zusammen, als Weltkriege gegeneinander zu führen, wie das vielleicht früher war. Aber so wie die EU heute ist, da kann ich dann zum Teil auch Parteien verstehen, die sagen, okay, da müsste man mal komplett neu anfangen. Gerade auch hier in Trier, ist ja nicht weit von Luxemburg oder auch nicht so weit von Brüssel. Da kriegt man ja einiges mit. Und wenn da teilweise EU-Beamte 4-Tage-Wochen haben, aber Höchstgehälter beziehen, und im Prinzip dann nur irgendwo in den Büros rumsitzen und sich Stummheiten ausdenken, da fragt man sich echt, wofür bezahle ich da Steuern und Abgaben neben einigem anderen Zeug und was soll man da noch groß zu sagen? Gewinner und Verlierer im MDAX heute, Puma unter Druck, minus 2,6%, K&S minus 3,2%, sah teilweise schon schlimmer aus und Tagesverlierer Delivery Hero, was Puma angeht, ja, im Sportartikelbereich trennt sich so ein bisschen Spreu vom Weizen. Adidas scheint wieder in der Spur zu sein. Puma hingegen ähnlich wie Nike nicht so. Und dementsprechend, ja, Adidas auf dem Weg nach oben, die anderen eher auf dem Weg nach unten. Wobei man sagen muss, auch eine Nike, wenn man da mittellangfristig sich engagiert, kann ich mir die Aktie gut vorstellen. Bei Puma das Ganze schwieriger. Habe ich in der Vergangenheit auch schon einiges erlebt. Ein Bekannter meines Papas damals, der hatte irgendwie auch vor vielen Jahren mal Puma-Aktien gekauft, weil die auch ein Highflyer waren. Dann sind die abgestürzt und der gute Mann hat sich dann, glaube ich, sogar das Leben genommen. Also insofern, da gab es schon ganz dramatische Geschichten und Puma auch in der Vergangenheit, wie gesagt, für große Auf- und Abs bekannt. Zuletzt muss man sagen, so ein bisschen Tannenbaumchart in der Corona-Zeit teilweise in der Spitze auf 115 und mehr gestiegen und dann wieder mehr oder weniger auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Aber so der Bereich um 40 Da scheint sich zumindest eine solide Unterstützung teilweise herauszubilden. Muss man mal abwarten. Aber wie gesagt, die Aktie ist jetzt nicht auf meiner Favoritenliste. Ganz sicher nicht auf meiner Favoritenliste. Die Aktie von K&S, die hatte ich in den letzten Jahren eigentlich nur einmal auf der Long-Seite gespielt. Das war kurz vor dem Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine, weil mir da klar war, okay, viel dieser Kalisalz und Dünge, die ja daraus dann auch gemacht werden, die kommen eben auch aus Russland bzw. Weißrussland, das sei auch involviert ist, und da könnte es dann kurzfristig zu Engpässen kommen und das könnte dann auch K&S helfen. Tatsächlich die Aktie damals gelaufen wie geschnitten Brot, ich war gehebelt long, bin aber zum Glück rechtzeitig raus und tatsächlich seitdem interessiert mich die Aktie nicht mehr und dabei bleibt es auch. Ich glaube auch hier, dass es eine große Management-Fehlleistung war, dass man damals das Übernahmeangebot von Potash Corporation of Saskatchewan, wie sie damals hießen, heute heißen sie, glaube ich, Nutrien, nicht angenommen hat, weil man gesagt hat, man sei mehr wert. Davon hat man bis heute nichts gesehen. Und das aktuelle Management kann sich da auch nicht ganz rausreden, denn der aktuelle CEO, der war damals schon CFO, also Finanzvorstand, und hat daher an dieser Ablehnung, dieser Offerte mitgewerkelt. Und mit Sicherheit war das alles andere als ein guter Job. Ja, und Delivery Hero, da gab es heute Meldungen. Habe mir jetzt nicht im Detail das Ganze angeschaut, aber generell muss man auch sagen, aus meiner Sicht ist das ja ohnehin kein Lieferdienst oder Lieferservicebetreiber, sondern ein Hedgefonds, der mit Lieferdiensten handelt. Und in diese Richtung gingen auch wieder die Meldungen. Heute waren sie eher negativ. Die Aktie deshalb über 10% im Minus. Und ich hatte ja zuletzt gesagt, in der Vergangenheit hatte ich sie sehr schön auf dem Weg nach unten begleitet, habe aber auch zu den Tiefskursen gesagt, okay, jetzt nicht mehr hier weiter auf der Shortseite oder so spielen, denn das kann auch zu einer deutlichen Erholung führen. Und tatsächlich hat sich die Aktie dann ausgehend von den Tiefs mehr als verdoppelt. Zuletzt hatte ich dann gesagt, ich würde sie jetzt nicht unbedingt shorten, was heute vielleicht dann ein Fehler war, minus 10% hätte man da haben können, weil das Momentum halt sehr groß war, aber ich würde sie definitiv auch nicht auf der Long-Seite spielen, erst recht nicht zu Kursen von über 40 Euro, und das hat sich so ein bisschen als richtig herausgestellt. Gewinnerseite heute Gerresheimer, Fresenius Medical Care und Lanxess. Gerresheimer, ja, zuletzt auch etwas unter Druck geraten. Ich glaube, da gab es auch eine Gewinnwarnung. Die Aktie daraufhin aus einer lange bestehenden Seitwärtsrange nach unten ausgebrochen. Massive Verkaufssignale generiert, aber so im Bereich 70, da hat sich dann eine Unterstützung gefunden. Von der aus ging es zuletzt etwas nach oben. Aber man muss auch sagen, aus charttechnischer Gesicht ist die Gefahr damit noch nicht gebannt, wenngleich sie im Bereich 70 jetzt relativ gut unterstützt ist. Aus meiner Sicht zu den aktuellen Kursen 77 Euro knapp ist eine gute Halteposition. In Richtung 70 oder unter 70 könnte man vielleicht sogar über einen Kauf nachdenken, aber es gibt sicherlich auch bessere Werte, sowohl im DAX als auch generell. Dann Fresenius Medical Care, die gefallen mir tendenziell schon seit längerer Zeit wieder besser, genauso wie auch der Mutterkonzern Fresenius, aber ich würde tendenziell tatsächlich auch Fresenius Medical Care, den Dialyse-Spezialisten, bevorzugen. Der Mutterkonzern hat ja die Tochter so ein bisschen auch mehr in die Unabhängigkeit entlassen. Das tut beiden, glaube ich, gut. Und ich hatte mich zuletzt mehrfach positiv zu Fresenius Medical Care, FMC, wie sie ja abgekürzt wird, geäußert. Und sie ist zuletzt wieder ganz gut gelaufen. Charttechnisch hängt sie jetzt so ein bisschen im Bereich 42,50. Ist sie heute natürlich drüber geschlossen, aber noch nicht sehr nachhaltig. Aber wenn die Bullen jetzt hier am Ball bleiben, dann hat die Aktie sehr kurzfristig auch wieder Richtung 50 Euro Platz und über 50 könnte es sogar in Richtung 60 gehen. Also das sieht aus meiner Sicht bei Fresenius Medical Care nach wie vor sehr gut aus. Und der Tagesgewinner Lanxess, ein Plus von über 9%, wenn mich nicht alles täuscht, ist hier ein amerikanischer Hedgefonds heute eingestiegen. Ich schaue mal gerade hier die Nachrichten. Genau, und zwar David Einhorn, der hat hier bei Lanxess gekauft, also 5% der Stimmrechte, so die Meldung. Und das hat natürlich Lanxess beflügelt. Wobei generell muss man natürlich sagen, es gab ja auch diese Übernahme von Covestro. Man muss ja wissen, sowohl Covestro als auch Lanxess sind aus Bayer hervorgegangen. Auch haben die seinerzeit abgespalten, als sie noch einen vernünftigen Vorstandschef hatten und die Aktie teilweise auch das wertvollste Unternehmen Deutschlands dann war. Und Covestro wird ja jetzt übernommen von ADNOC. Das ist heute auch gemeldet worden, dass es so gut wie sicher mittlerweile ist. Und auch das hat Lanxess natürlich schon so ein bisschen positiv wirken lassen. Und darüber hinaus muss man dann sagen, jetzt dann diese Meldung von David Einhorn, die hat dann nochmal beflügelt. Und alles in allem muss man sagen, die deutschen Chemiewerte, die standen und stehen natürlich unter argem Druck. Aber wenn jetzt amerikanische Hedgefonds einfangen, da einzusteigen, dann könnte das auch ein Zeichen sein, dass da langsam eine Trendwende nach oben jetzt kommt. Also insofern, das muss man beobachten, aber blind David Einhorn folgen würde ich nicht, wenngleich das definitiv einer der besseren US-Hedgefondsmanager ist. Ja, weiter im SDAX, heute ein Minus von 46,56 Punkten oder 0,34%, 13.511,24. Man sieht also auch das, was ich eben zum DAX gesagt habe, dass sich das in den MDAX und SDAX zeigt. Der DAX heute dick im Plus, über 300 Punkte, neues Allzeithoch, und MDAX, SDAX, wo es dann eher die kleineren Werte sind, die dann mehr in Deutschland oder nur Europa unterwegs sind geschäftlich, da geht es nicht so gut. Und ja, Gewinner, Verlierer. Auf der Verliererseite heute Süß Microtech. Was soll ich zu der Aktie sagen? Gab es heute einige Kollegen, die drüber berichtet haben. Ja, das sei ja im Prinzip unfair, dass die Aktie runtergeprügelt werde. Da gäbe es einen größeren Verkäufer, der sie nach unten ziehen wolle und so weiter. Aus meiner Sicht ist das alles ziemliche Lampenentiererei. Ohne dass ich da jemanden persönlich angreifen möchte, muss ich an dieser Stelle aber auch klar sagen, denn ich hatte schon vor längerer Zeit gesagt, dass der Höhenflug von Süß Microtech zwar durchaus berechtigt war, also nicht völlig unberechtigt war, dass er aber viel zu weit gegangen ist und die Aktie sicherlich nicht bei 70 oder 80 Euro herumstehen sollte. Und ähnlich wie damals bei Aixtron, es hat etwas gedauert, am Ende habe ich dann aber recht bekommen. Das absolute Highlight war natürlich SMA Solar, wo ich ja damals bei 110 sogar explizit gesagt habe, da kann man sie shorten und die ist ja dann in Grund und Boden geprügelt worden. Zweitgrößter Verlierer, Elmos Semiconductor, heute ein Minus von über 5%. Generell, ja, die deutschen Chipwerte auch nicht gerade beliebt, wobei man sagen muss, heute in den USA sah das zwar anders aus, da war der SOX jetzt gar nicht so schlecht unterwegs, aber in den letzten Tagen, da haben die Chipwerte in den USA auch auf die Mütze bekommen und vielleicht färbt das jetzt auch so ein bisschen ab. Und Tagesverlierer, die Aktie von Nagarro. Ja, und was soll ich da sagen? Prinzipiell müsste die Aktie eigentlich eher höher klettern, muss man sagen. Also was da zuletzt gemeldet wurde, war eigentlich positiv. Aber ich hatte schon mal darauf hingewiesen, in der Vergangenheit war es so, dass hier Shortseller die Aktie angegriffen haben. Der Vorstandschef hat sich hingestellt, hat gesagt, das sei alles Nonsens. Es gäbe nichts, was da angegriffen werden könne. Das sei alles Quatsch. Und dann kurze Zeit später musste man da beim Kapitalmarkttag quasi eine Gewinnwarnung aussprechen und die Aktie fiel dann natürlich zurück und die Shortseller hatten recht. Und ein Vorstandschef, der so agiert, der hat bei mir sämtliches Vertrauen verspielt, das habe ich schon mehrfach betont, das steht auch im Total Return Börsenbrief so. Zuletzt gab es auch eine Frage im Takt dazu, wo ich das auch so gesagt habe und klar, die Aktie kann durchaus auf 100, 110 oder höher steigen, gerade wenn jetzt wieder ein bisschen Euphorie in den Markt auch kommt, was Tech-Aktien angeht, aber ich würde so ein Unternehmen nicht anfassen, so nach dem Motto, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er dann auch die Wahrheit spricht und solange dieser Vorstandschef da agiert, solange halte ich mich von Nagarro grundsätzlich fern. Ja, dann die drei Tagesgewinner, Alzchem Group, Norma Group und Auto One Group. Heute der Group Day im SDAX, wenn man so will. Alzchem Group aus dem Chemiesektor, eines der besseren Unternehmen, zuletzt sehr, sehr gut gelaufen, war auch auf dem Eigenkapitalforum, habe ich leider nicht gesprochen, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber ich kenne jemanden, der da war. Und der hat sich auch relativ positiv da geäußert, also scheint da ganz gut gelaufen zu sein. Tendenziell die Aktie auch zuletzt gut gelaufen, allerdings ist so bei 60 Euro so ein bisschen der Deckel drauf. Da müsste die Aktie nachhaltig drüber, um charttechnisch frische Kaufsignale zu generieren. Solange sie das nicht schafft, besteht auch die Gefahr einer Top-Bildung. Dann Norma Group, da gab es zuletzt die Ankündigung, dass man wohl einen großen Teil des Unternehmens oder dass man sich aufspalten will und ein großer Teil des Unternehmens wird dann auch verkauft. Das hat hier natürlich Werte freigesetzt, das hat auch zu neuen Spekulationen geführt. Generell muss man sagen, die Aktie ist auch fundamental unterbewertet. Das hat auch dieser Deal quasi nochmal offengelegt. Aber ja, in den letzten Jahren lief es alles andere als gut. Und wenn man jetzt quasi sein Filetstück verkauft, ob das jetzt dann der Weisheit letzter Schluss ist und ob das verbliebene Unternehmen dann an der Börse gut performt, das muss man dann auch sehen. Also insofern kurzfristig kann man das durchaus verstehen, dass Anleger hier sehr begeistert sind. Aber ob das dann langfristig auch gut ausgeht, das muss man abwarten. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von Auto 1 Group, Auto One Group, wo ich ja selber auch schon zweimal Kunde war und sehr zufrieden, hatte mich in der Vergangenheit mehrfach positiv geäußert. Dennoch fiel sie teilweise bis auf unter 5 Euro. Ich hatte das nie verstanden. Ich habe immer gesagt, die gehören in den zweistelligen Bereich. Jetzt heute 5% plus 13,77 und in diesem Zusammenhang dann auch Grüße an den Stefan, den ich ja auf der World of Trading getroffen habe und der auch bei unserem Tag-Community-Treffen so als Gast so ein bisschen dabei war, denn der hat Auto 1 Group aufgrund meines Podcasts hier wohl ins Auge gefasst und mittlerweile investiert und dürfte da schön im Plus liegen. Also insofern alles richtig gemacht und herzlichen Glückwunsch dazu. Leider habe ich es selbst so ein bisschen verpasst und das ärgert mich auch. Nichtsdestotrotz, ich glaube, die Aktie ist deutlich mehr wert. Sie wird aber nicht so schnell in die alten Höhen zurückkehren, kurz nach dem Börsengang über 50 Euro. Das war natürlich damals völlige Euphorie. Ja, dann weiter zum Tech-DAX. 3.350 plus minus war immer so die Trading-Range. Jetzt heute Schlusskurs 3.457,74 Punkte, ein Plus von 28,17 Punkten oder 0,82%. Jetzt könnte man natürlich auf den ersten Blick sagen, ja, aber warum denn steigt der Tech-DAX mit an, wenn doch MDAX und SDAX es nicht tun? Ja, ganz einfach, weil das mittlerweile ja neu strukturiert ist und mittlerweile dadurch auch eine SAP im Tech-DAX drin. Und auch da ist sie natürlich hochgewichtet und auch da treibt sie natürlich die Kurse. Wenn man sich die Tagesgewinne anschaut, Aixtron plus 2,3%, Eckert und Ziegler, die ich auch auf dem Eigenkapitalforum so ein bisschen getroffen habe, zumindest die Tochter wie heißen die, Pentixer Farm, so heißen die, glaube ich, richtig. Da war dann auch der Dr. Eckert kurz zu Gast, sein Sohn war eigentlich der Ansprechpartner. Und eben SAP, wie gesagt, das die drei Tagesgewinner. SAP, schon alles besprochen. Aixtron hatte ich rechtzeitig darauf hingewiesen, dass die tief fallen wird. Das ist jetzt passiert. Mittlerweile scheint sich das auf niedrigem Niveau wieder so ein bisschen zu stabilisieren. Aber reingehen würde ich in die Aktie immer noch nicht. Und Eckert und Ziegler hatte ich auch in der Vergangenheit mich positiv zu geäußert, wobei ich auch gesagt hatte, zu Kursen von 140 und mehr, das erinnert an neue Marktzeiten, wo sie auch schon mal in extremen Höhen war. Das war zu viel, deswegen ja, heftige Korrektur, aber seit Kursen so im Bereich 35 habe ich sie hier mehrfach positiv besprochen und bleibe auch dabei und auch heute plus 2,5%, knapp 47,20 Euro. Aus meiner Sicht gute Aktie, man hat ja auch diese ihr wisst, was ich meine, abgespaltet, das ist ja auch ein Unternehmen, was nochmal, oder dadurch haben wir nochmal über 3 Euro je Aktie quasi jetzt noch dazu bekommen, so eine Art Dividende, weil eben die Aktionäre von Eckert und Ziegler diese Abspaltung, die Aktien bekommen haben. Also wenn man das noch draufrechnet, wäre sie jetzt wieder über 50 Euro und alles in allem glaube ich, dass so der Bereich bis 60 Euro ist realistisch. Das heißt, ein bisschen Platz ist noch, so etwa 10 Euro nach oben, 56 Euro, sowas um den Dreh, kann ich mir gut vorstellen. Und da bin ich eigentlich recht zuversichtlich, dass wir das in den nächsten Wochen und Monaten noch sehen werden. Ja, Verlierer süß, Microtech, Elmos Semiconductor, Nagarro hatte ich alle ja schon im Zusammenhang mit anderen Indizes dann besprochen. Ja, und damit noch kurz zum US-Markt und hier zunächst zum Dow Jones und der hat heute mal ein bisschen federn lassen müssen. Es ging 128,65 Punkte nach unten, klingt erstmal dramatisch, sind aber tatsächlich 0,29%, also quasi nichts. 44.782 Punkte am Schluss, damit kann man leben. Generell 45.000, das war ja so ein erstes Ziel, da sollte es so ein bisschen dann konsolidieren. Am Ende sollte es weitergehen über 46 in Richtung 48.000 und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir das in den nächsten Wochen und Monaten noch schaffen und dann sehen wir weiter. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite Honeywell, JP Morgan und Amgen. Muss man sagen, Honeywell, da waren zuletzt ja auch Finanzinvestoren dran, die sollen sich aufspalten. Wenn das denn gelingt, könnte das tatsächlich auch hier die Aktie beflügeln. Heute allerdings, wie gesagt, stand sie etwas unter Druck, nachdem sie zuletzt aber auch, ja, ganz passabel, muss man sagen, gelaufen ist. Wenn man sich hier den Chart anschaut, ja, dann war die kurzzeitig sogar in Richtung 250 Dollar unterwegs und ist dann jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen zurückgesetzt. Aber die 250, das waren, glaube ich, schauen wir gerade, ja, es war ein Allzeithoch. Also insofern vom Allzeithoch so ein bisschen zurückgesetzt. Das ist eigentlich ganz normal und noch kein Drama. Dann JP Morgan, Banken, zuletzt auch sehr, sehr gut gelaufen. Auch hier mal ein paar Gewinnmitnahmen, minus 1,4%, klingt schlimmer als es ist. Auch bei der Aktie muss man sagen, zuvor neue Allzeithochs generiert und jetzt ein, ja, im Prinzip noch kleinerer Rücksetzer. Das neue Allzeithoch lag so im Bereich 255, jetzt aktuell stehen wir 246. Und Amgen, da muss man sagen, im Biotech-Sektor, da gab es zuletzt ja einiges Geruckel, auch aufgrund der Nominierung von RFK zum US-Gesundheitsminister, aber ob der es dann am Ende auch wird, muss man mal abwarten. Generell, der Nasdaq Biotech-Index sieht immer noch konstruktiv aus, dennoch einige Einzelaktien hat es zuletzt arg durchgeschüttelt, ganz besonders Regeneron und auch Amgen in den letzten Tagen etwas unter Druck gewesen, aber so der Bereich, ja, 250 bis dann hoch 265 und da sind wir noch einen Tick drüber mit 278,10, das ist doch eine passable Unterstützung und ich denke nicht, dass die Aktien da durchcrashen werden. Gewinnerseite: Apple, Amazon, Microsoft, Tech Day in den USA, wenn man so will, natürlich auch Black Friday, der jetzt am vergangenen Freitag war, nach Thanksgiving, das ja am Donnerstag gefeiert wurde und natürlich Apple-Geräte sind da natürlich begehrt. Amazon, ja, da wird auch geshoppt ohne Ende und Microsoft, da muss man sagen, die Aktie zuletzt ja auch eher so ein bisschen im Seitwärtsmodus, gab jetzt eigentlich auch keine guten Nachrichten hier, muss man sagen. Elon Musk möchte jetzt sogar, ja, OpenAI nochmal verklagen, dass die ja Geschäfte einstellen müssten. Das wäre natürlich für Microsoft, die da stark beteiligt sind, eher nicht so schön. Aber man muss sagen, alles in allem, die Aktie ja auch sehr, sehr gut gelaufen. Zuletzt so ein bisschen korrigiert und jetzt in der Konsolidierungsphase. Und alles in allem bleibe ich dabei. Der Nasdaq wird derzeit nicht mehr von den Mag 7 unbedingt angetrieben, also den Magnificent 7, sondern eher auch von der zweiten und dritten Reihe. Aber darauf hatte ich auch hingewiesen. Da haben wir teilweise auch schöne Gewinne im Takt, im Musterdepot einfahren können mit entsprechenden Derivaten und alles in allem bleibe ich dabei. Wie gesagt, die Mag 7 werden nicht abstürzen, aber sie werden den Markt nicht mehr unbedingt anführen. Das wird jetzt die zweite, dritte Reihe kommen mit Unternehmen wie Cloudflare, wie Datadog, wie PayPal, wie auch Zoom Video, die ja zuletzt zurückgesetzt sind und ja, das ist nach wie vor meine Meinung. Ja, dann noch abschließend kurz auf den Nasdaq 100. Hier ging es heute natürlich richtig rund. Ein Plus von 234,23 Punkten oder 1,12% auf 21.164,60 Punkte. Und da muss man sagen, sind wir jetzt natürlich ganz, ganz nah dran an den Allzeithochs, beziehungsweise ja, tatsächlich sehr nah dran. So 60 Punkte etwa fehlen noch. Ist nicht ganz allzeithoch und das sieht natürlich nach wie vor sehr, sehr gut aus, wenn gleich natürlich die Bullen weiter abliefern müssen und das könnte in dieser Woche tatsächlich so ein bisschen noch ein kleines Problem werden, weil meistens ist die Woche mit Thanksgiving eine gute Börsenwoche und die Woche nach Thanksgiving eher etwas schwächer, aber aktuell muss man halt mal noch abwarten. Ja, es kommen heute beispielsweise auch noch Quartalszahlen nachbörslich, Salesforce, glaube ich, steht da auf der Agenda und das ist natürlich auch ein Schwergewicht, auch im Dow Jones und da muss man mal schauen, wie das die Kurse vielleicht in die ein oder andere Richtung beeinflussen kann. Ich schaue mal gerade, ob man da vielleicht schon irgendwas hat. Ich glaube, es gibt auch noch Quartalszahlen von Zscaler. Tatsächlich Zscaler auf nachbörslich 5% auf der Verliererseite. Von Salesforce sehe ich noch nichts. Aber was ich in dem Zusammenhang noch gesehen habe, ist einen großen Tagesverlierer, der jetzt halt nicht mehr in den großen Indizes prominent vertreten ist, nämlich Intel. Tagesgewinner natürlich, Entschuldigung. Hier ist der Vorstandschef, Pat Gelsinger hat seinen Abschied angekündigt und das wurde an der Börse tatsächlich dann auch gefeiert. Intel im regulären Handel heute mit einem Plus zunächst von 5% und tatsächlich, ich sehe es jetzt zwar doch richtig, ist man am Ende sogar leicht ins Minus gerutscht. Nachbörslich hat man das nahezu wieder ausgeglichen. Also generell wurde das zunächst mal gefeiert, aber dann doch nicht und ja, muss man mal schauen, wie das weitergeht. Intel ist ja auch so eine Geschichte für sich. Gewinner und Verlierer im Nasdaq 100 noch schnell, DoorDash. Minus 2,3% etwa, Constellation Energy minus 2,7% und Tagesverlierer Exelon mit minus 3%. Große Nachrichten dazu habe ich jetzt nicht. DoorDash ja auch so ein Lieferservice, hat ja auch in Deutschland eine Delivery Hero, die ja noch als Lieferservice offiziell zumindest geführt ist, so ein bisschen geschwächelt. Also das war heute jetzt nicht unbedingt der Tag dieser Unternehmen. Dann Constellation Energy aus dem Energiesektor, zuletzt natürlich auch gelaufen wie geschnitten Brot. Und jetzt auch so ein bisschen in einer Konsolidierung, Korrektur, die vielleicht auch noch nicht ganz abgeschlossen ist. Könnte durchaus sein, dass die Aktie vielleicht nochmal Richtung 230, 225 Dollar fällt. Dann wäre sie aber durchaus interessant. Und Exelon, ja, minus 3%. Aber hier muss man auch ganz klar sagen, auch diese Aktie zunächst zuletzt gelaufen bis etwa so 41 Dollar. Schöne Kursrallye kurzfristig hingelegt. Und da ist sie dann aber so ein bisschen abgeprallt, gescheitert. Und hat aber den Aufwärtstrend aktuell immer noch gehalten. Insofern kann das durchaus sein, dass das hier einfach nur Dips sind, die man vielleicht auch kaufen kann. Aber generell bin ich jetzt bei diesen Aktien tatsächlich nicht so im Thema, sodass ich das an dieser Stelle rein charttechnisch eher argumentiere. Und ja, da muss man sich auch oder sollte man sich dann auch näher mit beschäftigen. Ich würde nie rein charttechnisch agieren, auch wenn Charttechnik ein wichtiger Bestandteil meiner Analyse immer ist. Ja, und die drei Tagesgewinner, The Trade Desk plus 5%, 5,1% sogar, LMM Research plus knapp 6,3% und den Vogel abgeschossen natürlich Super Microcomputer mit plus 28,7% am Ende. Es war teilweise auch mehr als 30%, es ist dann auch teilweise nur Richtung 25% gegangen am Ende, aber konnte man die Gewinne doch größtenteils halten. Ja, Trade Desk zuletzt, da läuft es wieder besser. Zudem profitiert man eventuell davon, dass Google ja, also Alphabet heißt der Konzern, unter Beschuss steht, da eventuell auch aufgespalten werden sollte. Und das bringt natürlich dann Mitbewerber, die ebenfalls im Bereich Online-Marketing aktiv sind, ähnliche Angebote haben. Das bringt denen natürlich dann oder spielt denen in die Karten, so muss man es sagen. Und deswegen heute dann ein schöner Kurssprung von 5% hier bei The Trade Desk. So ähnlich, muss man sagen, gab es auch im Bereich der Unternehmen, die so den Internetverkehr steuern. Da gibt es ja Akamai, da gab es eben Edgio und da gibt es Fastly. Und Edgio, die haben jetzt eben Insolvenz angemeldet und davon haben dann eben Akamai und insbesondere auch Fastly profitiert. Deswegen Fastly heute plus 16% und das wurde auch im Tag-Service gefeiert, weil wir die Aktie da auch zuletzt positiv besprochen hatten. Ja, dann zweitgrößter Tagesgewinner LAM Research. Die Aktie zuletzt ja sehr schwach gewesen, zusammen mit dem Chipsektor, hat so mit der Unterstützung um 70 Dollar geflirtet, stand kurz davor, die zu durchbrechen nach unten. Aber letztlich haben die Bullen dann doch geliefert und jetzt haben sie erstmal wieder ein gutes Polster dazwischen gelegt. Kursgewinne zuletzt und heute nochmal knapp 6,3%. Jetzt ist sie wieder 10%, mehr als 10% über der entscheidenden Unterstützung. Das sieht jetzt erstmal wieder besser aus, wenn gleich noch keine endgültige Entwarnung gegeben werden kann. Und bei Super Microcomputer gab es eben die Nachricht, dass man keine Fehler in der Bilanzierung gefunden habe. Der neue Wirtschaftsprüfer hat das dann wohl auch bestätigt. Dennoch tauscht man den Finanzchef aus, also das auch sehr dubios. Aber dass man da eben nichts Konkretes gefunden hat, keine Vorwürfe jetzt konkret machen kann. Und weil natürlich jetzt auch kein Delisting mehr droht, weil man ja einen neuen Wirtschaftsprüfer auch gefunden hat. Ja, das hat die Aktie heute definitiv durch die Decke schießen lassen. Wie gesagt, teilweise über 30% plus. Am Ende waren es immer noch 28,7%. Nichtsdestotrotz, ich kriege derzeit sehr viele Fragen, auch bei dem FTAD-Treffen, wo ich ja am Wochenende war und einen Vortrag gehalten habe, zu Supermicrocomputern. Da muss man sagen, da muss ich derzeit passen. Das Unternehmen ist kaum einzuschätzen, weil man eben nicht weiß, wie haben die Kunden da reagiert oder wie reagieren die auch weiterhin. Es hieß, dass kurzfristig viele abgesprungen sind, weil sie eben Angst hatten, dass Supermicrocomputer so eine Art amerikanische Wirecard werden könnte, dass da also doch Betrug aufgedeckt wird oder dass da ein Delisting erfolgt. Deswegen sind viele Kunden wohl kurzfristig zu Dell und auch eben zu Hewlett Packard Enterprise gegangen. Aber jetzt ist halt die Frage, bleiben die Kunden da oder ja, haben die sich jetzt wieder beruhigt und kehren zu Supermicrocomputer zurück? Und dementsprechend kann man die Aktie derzeit kaum bewerten, ist so ein bisschen eine Blackbox. Da muss man sicherlich mindestens einen, am besten zwei Quartalsberichte abwarten. Ja, und damit kann ich vielleicht auch schließen, indem ich nochmal auf die Aktie zu sprechen komme, die ich im Rahmen des FTAD-Treffen, wo ich ja am Samstag war, vorgestellt hatte. Heute ein kleines Minus, aber ich hatte schon darauf hingewiesen, dass man da erst einen Rücksetzer abwarten sollte von vielleicht so etwa 10%. Das war nämlich die Aktie von Snowflake und die hat zuletzt natürlich auch gut Gas gegeben und sieht aus meiner Sicht jetzt auch wieder sehr, sehr gut aus. Warum? Hatte ich ja auf dem FTAD-Treffen ausführlich gesagt. Ja, und das soll es dann für heute gewesen sein. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch der Podcast gefallen hat. Außerdem Steve natürlich, aber der hört ja jetzt eh nicht mehr zu. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich allen dann einen schönen Abend oder eine gute Nacht, wer das noch heute Abend, heute Nacht sich anhört. Und ansonsten alle, die es im Tagesverlauf dann vielleicht morgen tun, einen erfolgreichen Börsentag und gerne Feedback geben, nur vielleicht etwas intelligenter als das, was ich da zuletzt erhalten habe. Und wie gesagt, über Politik kann man lange streiten. Dass ich mit Sicherheit kein Fan von Rot-Grün und so weiter bin, das gebe ich unumwunden zu, das wird doch jeder heraushören, aber jetzt hier zu sagen, ich höre deinen Podcast nicht mehr, weil du immer die Bundesregierung disst, also was muss ich denn bei der defekten Ampel da noch groß dissen, die hat sich ja mittlerweile selbst zerlegt, also insofern, was für ein Quatsch und ich denke, das sind dann auch genug Worte, die ich dazu verloren habe und in Zukunft werde ich dann noch weniger Politik machen. Wobei, zuletzt, als ich das in meinem YouTube-Video gesagt habe, bin ich ja dazu aufgefordert worden, ich soll zu politischen Dingen durchaus Stellung nehmen. Also das kann man dann auch nie allen recht machen. Naja, auf dem Eigenkapitalforum war die Sache klar. Und das soll es, wie gesagt, für heute gewesen sein. In diesem Sinne bedanke ich mich für alle, die dabei waren und sage wie immer nur noch eins, nämlich tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Ihr, euer Sascha Huber.